Herr Dr. Grabka, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung SOEP am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sie haben die Vermögensverteilung in Deutschland unter der Berücksichtigung der Anwartschaften für die Alterssicherung untersucht. Was ändert sich denn nun durch die neue Betrachtungsweise?
Vielleicht erst einmal das, dass man überhaupt eine Vorstellung über die Größenordnung erhält, wie viel das Vermögen in der Alterssicherung in etwa ausmacht. Wenn man den Gegenwartswert der künftig zu erwartenden Rentenzahlungen einmal abschätzt, und da kann man unterschiedliche Diskontierungsraten auch unterstellen. Wir haben eine mittlere Variante in unseren vorliegenden Analysen von etwa 3% unterstellt. So sieht man, dass das gesamte Aggregat der Alterssicherungsvermögen auf etwa 5,6 Billionen Euro sich summiert, bestehend aus Anwartschaften an die gesetzliche Rentenversicherung, Anwartschaften an berufsständische Versorgungssysteme, an die Alterssicherungskassen der Landwirte, aber eben auch zum Beispiel an Betriebsrenten oder eben an die Pensionen, also an das Pensionswesen, also für die Beamtenpensionäre.
Bei diesen Anwartschaften, die für die Alterssicherung, die Sie genannt haben, handelt es sich doch allerdings nur um einen fiktiven Vermögenswert, denn normalerweise kommt man ja an das Geld nicht heran.
Ja, das ist sozusagen ein inhaltliches Problem, warum man vielleicht auch bislang ein Stück weit nicht nur wegen der Datenproblematik, der Verfügbarkeit der Mikrodaten diese Analyse etwas vorsichtig hat durchgeführt, sondern es gibt auch inhaltliche Argumente, dass nämlich das Alterssicherungsvermögen in der Tat eher ein fiktives Vermögen hat. Also bestimmte Funktionen sind zum Beispiel nicht erfüllt. Ich kann mein Alterssicherungsvermögen nicht beleihen. Ich kann es mir nicht vorzeitig auszahlen lassen. Ich habe auch keinen wirklich festgelegten privatwirtschaftlich gesicherten Wert, weil in der gesetzlichen Rentenversicherung eben nur Entgeltpunkte erreicht werden oder gesammelt werden und der Rentenwert aber jederzeit von der Politik verändert werden kann, neu festgelegt werden kann. Also das heißt, es gibt durchaus verschiedene Argumente, warum auch eben dieses durchaus auch ein problematischer Vermögensbegriff ist.
Welche Personen stehen denn in puncto Alterssicherung am besten da und welche am schlechtesten?
Zunächst muss man vielleicht berücksichtigen oder sich vergegenwärtigen, wie die Rentenanwartschaften gebildet werden. Üblicherweise stellt man sich einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor. So zahlt er ja 19,9% seiner Bruttoeinkünfte an die gesetzliche Rentenversicherung. Das heißt also, das Vermögen, das mit der Zeit akkumuliert wird, nimmt natürlich mit dem Lebensalter zu. Und den höchsten Wert erreichen üblicherweise Personen rund um das Verrentungsalter. Also entsprechend Personen in Ausbildung oder beziehungsweise am Beginn ihres Berufslebens haben ein sehr, sehr geringes Alterssicherungsvermögen und Personen kurz vor der Verrentung ein sehr, sehr hohes. Schaut man sich aber dann die verschiedenen Berufsgruppen einmal genauer an, so erkennt man, dass üblicherweise Arbeiter und Angestellte mit mittlerer Qualifikation in etwa ein Alterssicherungsvermögen von etwa 40.000 Euro haben. Qualifizierte Beschäftigte, also mit Führungsaufgaben zum Beispiel, in etwa um die 80.000. Interessant ist aber, welche Gruppen besonders hervorstechen. Und dieses sind vorrangig die Beamten und die Pensionäre. Zum Beispiel die Beamten im gehobenen und höheren Dienst haben im Durchschnitt zumindest ein Alterssicherungsvermögen von etwa 130.000 Euro. Pensionäre sogar einen Wert von mehr als 300.000 Euro.
Was bedeuten Ihre Ergebnisse für die Betrachtung der Vermögensungleichheit in Deutschland? Werden die Unterschiede größer oder kleiner?
Nein, erwartungsgemäß natürlich kleiner, weil per Definition jeder abhängig Beschäftigte und auch zum Teil Selbstständige auf freiwilliger Basis Vorsorge in verschiedenen Alterssicherungssystemen betreiben. Und dementsprechend reduziert sich das Niveau an Vermögensungleichheit und sogar in nennenswerter Art und Weise um etwa 20%. Ein plakatives Maß ist zum Beispiel das Verhältnis des Vermögens bezüglich einer Person in der Mitte der Verteilung zu den Personen am oberen Rand der Verteilung. Da war der Wert ohne das Sozialversicherungsvermögen etwa dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand etwa das 14-fache ausgemacht hat. Durch die Berücksichtigung des Alterssicherungsvermögens reduziert sich dieses Verhältnis auf einen Wert von etwa 4.
Bislang gab es einen Trend zu einer zunehmenden Vermögensungleichheit in Deutschland. Ist dieser Trend damit jetzt vorbei?
Nein, das darf man nicht miteinander verwechseln. Wir schauen hier nur zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahre 2007 uns die Vermögensverteilung an und berücksichtigen nur eine weitere Komponente, die schlicht und einfach bislang nicht berücksichtigt wurde. Das steht nicht im Gegensatz zu der Aussage, dass wir über die Zeit hinweg allerdings in der Vergangenheit eine deutliche Zunahme der Vermögensungleichheit beobachtet haben in Deutschland. Insbesondere auch gerade in den letzten 5 Jahren war das eine deutliche Zunahme. Und wir gehen auch weiter davon aus, dass auch zukünftig aller Wahrscheinlichkeit nach die Vermögensungleichheit eher weiter zunehmen wird.
Was bedeuten Ihre Ergebnisse für künftige sozialpolitische Weichenstellungen?
Ich denke, das eine Ergebnis, was sicherlich ins Auge fällt, ist die hervorgehobene Position der Beamten und Pensionäre. Da ist schlicht und einfach der Befund, dass diese Bevölkerungsgruppe in doppelter Art und Weise privilegiert ist, dass sie zum einen keine eigenen Beiträge für die Altersvorsorge leisten muss, im Gegensatz zu eben den abhängig Beschäftigten, und zum anderen in der Hinsicht auch privilegiert sind, weil das allgemeine Versorgungsniveau bei den Pensionären doch deutlich größer und höher ist als bei den abhängig Beschäftigten, weil sich interessanterweise das Versorgungsniveau an dem letzten Gehalt oder an den letzten Bezügen orientiert und nicht an dem Lebensarbeitseinkommen wie in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und da gehe ich doch davon aus, dass dieses zumindest diskussionsbedürftig ist.